Rolf hat vorhin davon gesprochen, wie gut es ist, Gott nahe zu sein. Und das bewegt viele Menschen. Wie kann ich Gott nahe sein? Es ist so vieles Gutes in meinem Leben, vieles, was klappt, vieles, wofür ich arbeite, worauf ich zulebe. Und doch, es ist ein Seufzen unter der Vergänglichkeit des Daseins, ein Unerfülltsein und irgendetwas fehlt. Es ist viel Schönes da, aber keine Erquickung. Und diese Erquickung, die kann uns nur Jesus geben. Was man nicht alles machen kann, um Gott näher zu sein, was Menschen nicht alles tun dafür, es ist ganz enorm. Es klang vorhin an, wir feiern Gottesdienst. Warum? Ja, um Gott nahe zu sein. Denn Gott ist da. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir feiern einen besonderen Gottesdienst. Johannes Burg und Günther Fischer lassen sich heute taufen. Es hat auch etwas damit zu tun, Gott nahe zu sein, in einer ganz besonderen, unnachahmlichen Art und Weise. Andere gehen auf eine Wallfahrt, um Gott nahe zu sein. Im Neuen Testament ist auch von einer Wallfahrt die Rede, gerade so wie heute, wenn Menschen sich auf den langen Weg nach Santiago de Compostela machen, um Gott näher zu kommen. Es hat ja jemand gerade vor relativ kurzer Zeit ein Buch darüber geschrieben, hochaktuell, mit dem Namen Ich bin dann mal weg, der H.P. Kerkeling. Wie gesagt, das ist auch der Bibel gar nicht so fremd, sich auf den Weg zu machen. Die Geschichte im Neuen Testament, da geht es darum, dass sich jemand auf die Wallfahrt nach Jerusalem begibt. Und um den Bogen zu heute zu schlagen, das Ganze endet mit einer Taufe. Wir hören Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 30. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, einer relativ bedeutenden Figur in der ersten Gemeinde damals, einem Diakon, steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete, wir würden also heute sagen, der Finanzminister. Damals hatte man noch Schätze und keine Schulden. Dieser war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus, geh und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er, verstehst du auch, was du liest? Soweit zunächst einmal. Im Reisewagen ist er unterwegs. Er, der Finanzminister der Königin Kandake, dem entnehme ich, dass er eigentlich alles hat, was er braucht. Und noch darüber hinaus. Er hat eine feste berufliche Position. Das ist heute angesichts der Krise selten geworden. Er hat hohes, sehr hohes gesellschaftliches Ansehen. Noch seltener. Und er hat Geld und Einfluss. Ganz, ganz selten. Und trotzdem ersetzt ihm das alles nicht Gott. Ohne Gott ist alles letztlich, was er hat und darstellt und ist, sinnlos. Er ist ein Eunuch, damit er am Hof der Königin nicht auf dumme Gedanken kommt. Und das bedeutet allerdings auch, er kann kein Jude sein. Er kann kein Jude werden. Aber er ist ein Freund des Judentums geworden. Wir wissen nicht, woher und wie. Aber so viel ist klar, in ihm kam eine Ahnung hoch, wenn ich den echten, den lebendigen Gott kennenlernen will, dann muss ich mich aufmachen und diesen Gott Israels kennenlernen. Wenn ich Gott näher kommen kann, dann nur in Jerusalem. dann nur im Tempel? Ob er Gott schließlich näher gekommen ist, darüber schweigt die Bibel, darüber schweigt der Bericht. Oder ob er vielleicht enttäuscht war. Auf jeden Fall hat er sich ein wenig Reiselektüre besorgt. Eine Jesaja-Rolle, gar nicht so einfach für einen Nichtjuden zu verstehen, wenn man diesen ganzen Hintergrund nicht hat. Und so lässt er sich fahren und liest. Kein Wunder, dass man hören konnte. Man hat damals laut gelesen. So hat man hat damals nicht so überflogen, wie man das heute tut. Übrigens ein guter Tipp, wenn man etwas sehr intensiv lesen will, es laut zu tun. Es bleibt viel, viel besser hängen. Und diese Jesaja-Rolle war schließlich, es war ein Buch, das ihm Gott näher gebracht hat. Das kommt vielen seltsam vor. Ein Buch soll uns Gott näher bringen? Aber ja, so war es. Jeder von uns ist unterwegs in seinem Leben. Und man lenkt seinen Wagen in eine bestimmte Richtung, peilt Ziele an. Vielleicht weiß man gar nicht so richtig, wohin das alles einmal führen wird. Aber es geht halt so vor sich hin. Man hat sein Auskommen, man hat seine Position eingenommen und ist unterwegs. Was kann uns Gott näher bringen? Vielleicht sogar ein Buch? Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, wie sehr wir auf ein Buch bezogen sind hier in der Gemeinde. Das geht gleich am Anfang schon im Gottesdienst los, als ein Buchzitat hier gegeben hat. Ein Spruch aus dem Matthäusevangelium. Ich habe heute drei Fragen, bei denen es darum geht, Gott näher zu kommen. Die erste Frage ist, was liest du? Es ist nicht gleichgültig, was du liest und ob du überhaupt liest. Es prägt dein Leben. Ein Pastor aus Südafrika hat in einer Predigt erzählt, den Schwarzen haben sie in Südafrika den Zugang zu den Bibliotheken untersagt. Aber den Zugang zum Alkohol haben sie uns gegeben. Denn sie wussten, wenn wir nicht lesen, aber Alkohol trinken, können sie uns besser unterdrücken. Dann ermutigte er alle Jugendlichen, lest mehr, kauft euch jeden Monat mindestens ein neues Buch. Seht euch die Weißen an, wenn sie an der Bushaltestelle stehen. Was tun sie? Sie lesen. Wenn sie irgendwo am Bahnhof warten müssen, sie lesen. Seht euch die großen Einkaufszentren der Weißen an, dort sind viele Buchläden. In unserem findet man manchmal keinen einzigen. Welches Vorrecht ist es, dass wir lesen können? Ich weiß von Missionaren, die gehen nach Übersee, die gehen in Völker hinein und sie treffen auf Menschen, die nicht lesen können, weil sie noch nicht einmal eine Schrift haben in ihrer Sprache. Das Erste, was sie tun, sie bringen ihnen das Lesen bei. Was liest du? Was du liest, prägt dich. Es verändert deine Informationen, dein Wissen, es verändert deine Sicht der Dinge. Der Finanzminister im Kabinett Kandake hat sich etwas Besonderes besorgt, eine Jesaja-Rolle. Ganz kostbar. Ein Abschnitt aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Was liest du? Wer auf seinem Lebensweg Gott begegnen will, dem empfehle ich als Reiselektüre die Bibel. Das sage ich nicht bloß so, das meine ich auch. Die Bibel kann zu einem lebendigen Buch werden, wenn Gott dieses Buch gebraucht und wenn wir auf einmal spüren, da komme ja ich vor. Da redet dieses Buch ja von mir. Da geht mir ja auf einmal ein Licht auf, wer Gott ist. Die Bibel ist nicht irgendein Buch. In der Bibel kommt Gott zu Wort. Und der Finanzminister liest zur Abwechslung mal keine Zahlenkolonnen, wie er das daheim macht, und keine Börsenberichte, sondern er liest im Buch der Bücher, im ersten Teil der Bibel, aufgeschrieben auf Hebräisch, also mit diesen quadratischen Buchstaben von rechts nach links. Was liest du? Also ich persönlich lese vieles, aber ich lese jeden Tag auch die Bibel. Sie ist mir zu einer liebgewordenen Kraftquelle geworden. Und da habe ich mich selbst drin wiedergefunden und vor allem finde ich Gott darin. In der Bibelstunde am Mittwoch lesen wir zurzeit die Apostelgeschichte. Und es ist spannend, weil das eigentlich eine Geschichte davon ist, wie Gott uns Menschen leitet, wie er uns seine Wege führt. Und das finde ich ganz faszinierend. Es ist kein Zufall, dass Täuflinge eine neue Bibel bekommen. Das ist bei uns eigentlich immer so. Darum meine erste Frage, was liest du? Und wenn du einen Funken Interesse daran hast, worum es beim christlichen Glauben geht, dann fang an zu lesen. Wenn du Gott näher kommen willst, dann fang an zu lesen. Und wenn du Christ bist, dann vergiss nicht, zum Buch der Bücher zu greifen, am besten jeden Tag. Vielleicht ist es ja auch mal eine Pflichterfüllung, so wie das anklang am Anfang, und dann sei überrascht, wie aus der Pflichterfüllung ein Highlight wird. So kann es zum Kontakt mit Gott kommen. Die zweite Frage steht genauso im Text wie die erste. Die erste war, was liest du? Die zweite ist, verstehst du denn, was du da liest? Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagt er, verstehst du auch, was du liest? Jener antwortete, wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Christ werden hat auch etwas mit Verstehen zu tun. Ohne Verstehen ist es unmöglich, ein Christ zu werden. Wer verstehen will, der darf aber nicht auf dem hohen Ross sitzen. Damit verbaut er sich den Weg zum Verständnis. Der Mann von Rang, dieser hohe Minister, der sitzt zwar in seinem Wagen, aber er sitzt nicht auf dem hohen Ross, denn als er merkt, hier ist jemand, der hat einen Wissensvorsprung und der kann mir helfen, da zögert er nicht und er lässt ihn aufsteigen. Er lässt sich helfen. Wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Wer Christ werden oder Christ sein möchte, braucht immer wieder die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen. Lebenshilfe, Reisehilfe, Verstehenshilfe. Wir bieten einander diese Hilfe an in der Gemeinde und nehmen sie auch hoffentlich an. Die Stelle, die er gerade gelesen hat, ist nicht einfach zu verstehen. Er liest einen uralten Text, schon zu seiner Zeit ein uralter Text, geradezu mittelalterlich aus seiner Sicht. Und da steht, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. So duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt. Und in ihm kam lauter Fragezeichen hoch. Er versteht die Worte und er versteht den Satz, aber kann es nicht einordnen. Die Bibel spricht öfter von Schafen. Menschen werden als Schafe bezeichnet, etwa in dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Menschen werden als Schafe bezeichnet, denn Schafe haben von Natur aus einen schlechten Orientierungssinn. Schafe brauchen einen Hirten. Keiner von uns gibt gerne zu, aber Hilfe anzunehmen bedeutet auch einzusehen, ich bin in gewisser Weise wie ein Schaf. Und alleine komme ich nicht zurecht, um den Weg zu finden. Im Atheismus wurde das gern als Argument gegen das Christentum verwendet und ich glaube, es ist auch immer noch so. Es wird gespottet, das Christentum, das ist was für Schwache, für Hilfsbedürftige, für Dumme. Und bei diesem Vorwurf sind wir am Punkt. Verstehst du auch, was du liest? Und der Kämmerer antwortet dem Philippus und spricht, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber? Oder von jemand anderem? Wen meint der Prophet? Der alte Text spricht von einem Schaf. Ein jungen Lamm, wenn man so will, unschuldig, wehrlos, ohnmächtig. Und dieses dumme Schaf wird zum Schlachter geführt, zum Metzger. Wen meint der Prophet? Meint er sich selber? Sieht er sich so als Opfer? Viele sehen sich als Opfer, könnte ja sein. Oder noch einen anderen. Wer ist dieses Lamm, das sich schweigend seinem Metzger überlässt? Ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird und sich nicht wehrt, nicht klagt und schweigt. Irgendwie ist das ja kein so ein schöner Anblick. Kann man nichts mit anfangen. Nichts Erhebendes wie die schönen Bilder, die wir hier im Raum haben. Das ist etwas Erhebendes, aber dieses Bild von dem Lamm, nein. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. So heißt es dann weiter. Der reiche Mann versteht nur Schaf. Und ein Christ erklärt ihm, wer dieses Schaf ist. Um wen geht es hier eigentlich? Verstehst du, was du liest? Jetzt kommt's. Es geht um die Schlüsselfigur der Weltgeschichte. Es ist ein ganz, ganz zentraler Text. Sozusagen so das Nadelöhr, das Tor zum Verständnis und zum Zugang zu Gott. Es geht um den Anker in der Zeit. Es geht um die Hauptperson des Lebens. Es geht um Jesus Christus. Jesus Christus hat keine gute Figur gemacht, als er am Kreuz gestorben ist. Da ist nichts Heroisches. Jesus wird gedemütigt, er wird ausgezogen, er wird bespuckt und er wird verachtet. Da ist kaum einer, der anerkennt, was hier passiert. Viele wurden vor gut 2000 Jahren gekreuzigt. Das war kein seltener Anblick in Israel. Es war eine grausame Strafe für solche, die es verdient haben. Und er kommt in den Geruch von solchen Leuten. Ja, das hat schon seinen Grund, wenn jemand gekreuzigt wird. Das ist überhaupt kein Grund, zu so jemand aufzuschauen. Die Jesaja-Rolle aber hat einen Menschen vor Augen, der ohne Schuld war. Ganz ohne Schuld. Völlig ohne Schuld. Einen, der niemandem Unrecht getan hat und aus dessen Mund nichts Böses gekommen ist. Einen, der zu Unrecht leidet. Hier wird einer zum Sündenbock für alle gemacht, damit die Schuld ein für alle Mal aus der Welt geschafft wird. So steht es in der Jesaja-Rolle im Volltext. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hatte er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Gehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie die Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Das ist die gute Nachricht bis heute. Und im Grunde genommen fehlt da bei diesem alten Jesaja-Wort nur noch der Hinweis auf Jesus Christus. Dann ist das ganze Bild da. Eine gute Nachricht für alle, die zugeben, dass sie Schwächen haben, dass auch Sünde in ihrem Leben ist. Die Atheisten haben recht. Die Bibel bringt gute Nachricht für Schwache. Für Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrer Krankheit, mit ihren Schmerzen, mit ihrer Lebensschuld, für Menschen, die einen Ausweg suchen aus den Lügen und den Anklagen und der Unzufriedenheit. Und die Bibel bezeugt, Gott springt für dich in die Bresche. Gott holt für dich die Kohlen aus dem Feuer. Die Suppe, die du dir eingebrockt hast, löffelt er aus. Gott tritt ein für dich. Das muss Liebe sein. Das kann nur Liebe sein, wenn jemand so weit geht, dass er sein Leben für dich lässt. Jesus Christus hat es über sich selber gesagt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Da wechselt das Bild. Da wird das Schaf, das Unschuldige, zum Hirten für die Schafe. Wir sind die Schafe, die Hilfe brauchen und auf der Suche sind nach Schutz, nach Geborgenheit, nach einem neuen Weg. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wer glaubt, darf ewiges Leben haben. Gott hat eine Schwäche für den Menschen, kaum zu glauben. Er liebt uns, wir sind seine Kunstwerke, zu seinem Bild hat er uns geschaffen. Wir sehen all die vielen Bilder um uns herum. Ihr selber seid ein Bild Gottes. Und darum hat er seinen Sohn gesandt und ihn an unserer Stelle gerade stehen lassen. Eine positive Einstellung zu Jesus zu haben, das ist nicht unbedingt schwer. Ich glaube, dass es viele gibt, die eigentlich eine positive Einstellung zu Jesus haben. Jemand, der für einen eintritt, das finde ich gut. Jesus, das muss ein guter Mensch gewesen sein. Hilfsbereit, selbstbewusst, schon ganz okay. Doch welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Tust du, was du gelesen und verstanden hast? Tust du, was du weißt und richtig findest? Etwas zu wissen und es nicht zu tun, bedeutet, es nicht zu wissen. Ich sage es noch einmal, etwas zu wissen und es nicht zu tun, bedeutet es, nicht zu wissen. Und deshalb, drittens, handelst du nach dem, was du verstanden hast. Und die Geschichte von unserem Freund aus Äthiopien geht weiter. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. In vielen ganz alten Textüberlieferungen ist hier noch ein Vers eingefügt, der hier nicht steht, nämlich der Text, dass Philippus den Äthiopier sagt, wenn du mit ganzem Herzen an Jesus Christus glaubst, dann kann es geschehen. Und der Äthiopier sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Der kluge Mann auf dem Reisewagen zieht Konsequenzen. Als er verstanden hat, was das bedeutet, dass Jesus Christus für sein Leben gestorben ist, da lässt er den Wagen anhalten und fragt, hier gibt's Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Die Taufe ist die Konsequenz aus der Bekehrung, aus der Umkehr zu Gott. Hier glaubt jemand offensichtlich an Jesus Christus und die Konsequenz ist die Taufe. Unmittelbar, so ganz unmittelbar. Von Jesus selber kam der Auftrag zu taufen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Jesus trat auf sie, auf die Jünger zu, als er sich von ihnen verabschiedet hat und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wer mit ihm leben will, mit Jesus. Wer also sein Jünger oder seine Jüngerin werden will, so wie es der Text, dieses Originalwort aus der Bibel ausdrückt, der soll sich taufen lassen. Weitere Vorschläge macht Jesus hier nicht. Das ist biblisch gesehen der normale Weg. Das ist der Ausdruck des Glaubens. Jesus Christus selber hat sich sogar taufen lassen, obwohl er es eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Als der Täufer sich wundert, antwortete er, zögere mich nicht mich zu taufen. Das ist es, was wir jetzt tun müssen. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird. So sagt es eine moderne Übersetzung. Es ist Gottes Weg, es ist Gottes Wille und das reicht hier vollkommen. Wer sich taufen lässt, bekennt, ich möchte Jesus nicht nur gut finden irgendwo, irgendwie, so ein Stück weit, sondern ich will ihm nachfolgen. Ich richte mein Leben neu auf ihn auf und ich halte meinen Lebenswagen, lenke ihn um und lenke ihn in eine neue Richtung, damit ich am Ziel ankomme, damit ich mich auf Gott zubewege, bevor ich einmal nach meinem Tod für immer bei Gott bin. Und Sie ahnen sicher schon, warum wir in unserer Gemeinde keine Säuglinge taufen. Denn wir verstehen das Neue Testament so, dass nur Menschen getauft werden, die Jünger Jesu werden wollen. In diesem Zusammenhang hat Jesus ja diesen Auftrag gegeben. Wir können nur Menschen taufen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Diesen Entschluss und diesen Glauben kann einem keiner abnehmen. Und die Entscheidung zur Taufe muss jeder selber treffen, denn hier geht es um einen Herrschaftswechsel im Leben. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Ein Hindernis für die Taufe wäre fehlender Glaube. Das ist wirklich ein Grund, den kann man stehen lassen. Ja, wenn kein Glaube da ist, dann kann es natürlich auch keine Taufe geben. Aber wir haben es dem Heiligen Geist zu verdanken, dass bei Günther und auch bei Johannes Glaube da ist. Ein berechtigtes Hindernis für die Taufe wäre fehlendes Wasser. Aber wir haben es unserem Hausmeister zu verdanken, dass hier Wasser da ist, ausreichend Wasser für die Taufe. Hier ist Wasser, was hindert's? Vielleicht hindert dich aber auch dein Stolz. So viele Jahre bin ich allein zurechtgekommen und ich habe meinen Wagen, meinen Lebenswagen so gelenkt, bin immer durchgekommen. Jetzt soll ich Gott ans Steuer meines Lebens lassen? Jetzt soll ich mir etwas von Gott oder vielleicht auch noch von anderen Menschen sagen lassen, von der Gemeinde? Jetzt soll ich mich in aller Öffentlichkeit nass machen lassen, untertauchen lassen? Das ist ganz wichtig. Das Untertauchen bedeutet, dass ich mein altes Leben begrabe, dass es begraben wird und dass ich zu einem neuen Leben aufstehe. Die Frage kam gestern bei der Vernissage. Jemand fragte mich, warum tauchen Sie eigentlich ganz unter? Warum nicht so wie bei den anderen Kirchen? Weil das eben sinnfällig ist. Es ist eine Beerdigung, wenn man so will. Dass mein altes Ego gestorben ist und ich mein Denken, Fühlen und Wollen von jetzt an von Jesus Christus prägen lassen will, dass ich Anteil haben möchte am Tod Jesu Christi und auch an der Auferstehung Jesu Christi. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Vielleicht eine uralte Tradition in meiner persönlichen Geschichte oder der Geschichte meiner Familie. Vielleicht haben deine Verwandten nur ein Lächeln fürs Christentum übrig. Vielleicht kannst du nicht über deinen Schatten springen. Du hast dich früher einmal geoutet, vielleicht sogar als Atheist. Jeder muss seinen Lebensweg selbst vor Gott verantworten. Letztlich nicht vor Menschen. Und er kann nicht seine Eltern oder die Gesellschaft oder seine Freunde oder sonst wem dafür verantwortlich machen. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Vielleicht hindert dich der Gedanke, ich bin schon so lange gläubig und bin bisher auch ohne Taufe zurechtgekommen. Warum jetzt das noch? Ich kann doch auch glauben ohne die Taufe. Nach allem, was ich weiß, bin ich auch so gerettet. Jemand hat mir da mal eine Bibelstelle gezeigt. Wenn aber doch klar ist, dass Jesus selber gesagt hat, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie, wörtlich, indem ihr sie tauft, macht die Menschen zu meinen Jüngern, indem ihr sie tauft, so steht es im Original da. Wie steht es dann um meinen Glauben, wenn ich meine, dass ich es besser als Jesus weiß? Kann ich dann sagen, er ist mein Herr? Vielleicht hindert dich an der Taufe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Die gute Nachricht ist, es geht nicht darum, ob du dich gut fühlst, denn Gott hat es gut gemacht. Er möchte dich dabei haben, in seiner Mannschaft. Er bietet dir einen Neuanfang an, Vergebung für deine Schuld, Heilung für deine Verletzung, ein Leben unter seiner Führung. Was hindert dich, dich taufen zu lassen? Was hindert dich eigentlich, Gott um Hilfe zu bitten? Es liegt an dir, wie du die Fragen beantwortest. Liest du die Bibel? Verstehst du, was du liest? Verstehst du, wer Jesus ist und was er für dich getan hat? Handelst du nach dem, was du verstanden hast? Solange du lebst, ist es nicht zu spät für Veränderung. Und eins ist sicher, wer zu Gott kommt, den stößt er nicht zurück. Amen.